I have a bit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. 90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
Willkommen zu einer neuen Folge 90 plus on air Matchday hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Chris McCarthy und bei mir sind aus der Redaktion der Christoph Albers.
Hallo.
Und der Manuel Behlert.
Servus.
Wie auch letzte Woche wollen wir anhand von 5 spannenden Fragen auf das bevorstehende europäische Fußballwochenende blicken und zu guter Letzt auch noch die ein oder andere gewagte Prognose abgeben. Dann würde ich mal sagen, verlieren wir nicht viel Zeit, fangen direkt an, bleiben in Deutschland in der Bundesliga und blicken auf das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke. Und zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit geht Schalke mit breiter Brust in dieses Derby. Und Christoph, du fragst dich, nutzt Schalke das Momentum und festigt den Platz vorm BVB?
Ja, genau. Wie du schon angesprochen hast, Schalke ist jetzt erstmal seit langer Zeit wieder Favorit. Und das liegt in erster Linie auch an der Schwächephase des BVB. Der BVB ist jetzt schon längere Zeit keine Heimmacht mehr. Schon 2 Niederlagen in den bisherigen 5 Ligaspielen, die zwar auch gegen Leipzig und Bayern, aber auch immerhin 3 Niederlagen in Folge in der Liga und auch 4 Niederlagen und 1 Unentschieden aus 5 Spielen. Also die Form ist sicherlich nicht gut und in der Champions League unter der Woche hat man ja auch eine erneute Niederlage einstecken müssen gegen Tottenham, nachdem es in der ersten Halbzeit zugegebenermaßen ganz gut aussah und man auch mit 1-0 in die Halbzeit gegangen ist. So langsam drängt sich so ein wenig der Verdacht auf, dass es sich auch um konditionelle Probleme handeln könnte, nachdem man schon in Stuttgart eine gute erste Halbzeit gespielt hat und in der zweiten Hälfte deutlich abgebaut hat. Von daher kann man sicherlich konstatieren, dass da auch irgendwo ein Problem liegt und auf der anderen Seite liegt das Hauptproblem natürlich offenkundig in der Defensive. Bei 16 Gegentoren, die man bisher in der Bundesliga gefangen hat, muss man sich nicht wundern, dass man nicht zu den Top-Teams zählt, da ganze 9 Teams eine bessere Defensive aufzuweisen haben, darunter sogar der SV Werder Bremen mit nur 14. Also von daher braucht man sich da eigentlich nicht unbedingt zu wundern.
Manu, was denkst du? Also klar, Schalke ist momentan so das Team der Stunde nach den Bayern in der Bundesliga. Denkst du, Schalke kann diese kleine Krise beim BVB ausnutzen und ja, sogar die Schwarz-Gelben etwas mehr in die Krise stürzen vielleicht sogar?
Auf jeden Fall hat Schalke die Qualität. Diese haben sie jetzt in den letzten Wochen gezeigt. Also Dortmund hatte es mittlerweile auch schwer gehabt, in den letzten Spielen sich wirklich klare Torchancen zu kreieren, war auch dann in deren Auswertung relativ schlecht. Und Schalke lässt nicht wirklich viel zu, legt viel Wert auf die Defensive. Ist jetzt mit 16-10 Toren nach 12 Spielen, sieht man, wenn Schalke spielt, ist meistens kein Spektakel. Aber das spricht dafür, dass das Spiel sehr kontrolliert vonstatten geht, dass Domenico Tedesco die Ansätze, die er wirklich vor der Saison auch hatte, gut umgesetzt hat bis zum jetzigen Zeitpunkt. Die Mannschaft läuft viel, ist kämpferisch stark, macht die Lücken in der Defensive dicht und genau das ist eigentlich das, wie man im Moment den BVB vor große Probleme stellen kann. Also wenn du dich auf einen offenen Schlagabtausch einlässt gegen Dortmund, dann kann ein relativ wildes Spiel zustande kommen und dann kann auch mal der ein oder andere Ball vom BVB reingehen. Also auch gegen Tottenham hatten sie ihre 3-4 Chancen. Gegen Bayern im Spitzenspiel vor ein paar Wochen hatte Dortmund relativ viele Chancen. Und das ist genau das, was Schalke verhindern will. Und das ist genau das, was Schalke mit seiner bisherigen Leistung und der aktuellen Form auch verhindern kann. Die Personalsorgen bei Schalke sind nicht mehr so ganz groß. Tedesco hat heute bestätigt auf der Pressekonferenz, dass Goretzka vermutlich dabei sein kann. Auch bei Stambouli sieht es gut aus, der Training passen musste. Aber auch die Spieler, die hinten dran stehen, wie McKennie, die sind wirklich gut drauf. Also Schalke, würde ich sagen, ist auf jeden Fall in der Lage, mindestens einen Punkt zu holen. Aber das Derby ist halt immer was ganz Besonderes. Da können Nuancen eine Rolle spielen. Aber die Tendenz geht auch bei mir schon in Richtung Schalke.
Dann sind wir mal gespannt. Am Samstag 15.30 Uhr Dortmund gegen Schalke. Und wir werden dann in der Nachberichterstattung auch sehen, ob unsere Frage zumindest tendenziell beantwortet wurde. Wir machen gleich weiter, gehen nach England in die Premier League. Und da habe ich mir ein Spiel rausgepickt, beziehungsweise eine Frage rausgepickt. Und zwar geht es um das Topspiel der Premier League. Am Samstag um 18.30 Uhr der FC Liverpool empfängt den FC Chelsea. Und momentan in England scheint Manchester City mit dem Titel so ein wenig davon zu rennen, mit 8 Punkten Vorsprung auf Manchester United. Und dahinter kommt Chelsea mit einem Punkt weniger. Und ich frage mich jetzt im Hinblick auf das neue Wochenende, kann Chelsea beweisen, dass sie der größte Konkurrent von Manchester City sind. In letzter Zeit hatte man ein wenig das Gefühl, dass die englischen Fußballexperten sich da einig sind, dass der Titel irgendwie nur über Manchester geht und Chelsea dabei ein wenig außer Acht gelassen wurde. Das liegt wahrscheinlich auch an den Niederlagen gegen Man City und Crystal Palace. Doch in letzter Zeit hat Chelsea so klammheimlich 4 Spiele in Serie gewonnen, ist in sehr guter Form und hat vor allem einen wieder erstarkten Eden Hazard dabei, der so ein wenig der X-Faktor der Blues werden könnte in dieser Phase. Der Belgier war bekanntermaßen verletzt, hatte keine Vorbereitung und ist erst jetzt so richtig in Form gekommen. Und auf der anderen Seite steht jetzt Liverpool. Nach dem 3-3 gegen Sevilla sind die Reds sicherlich nicht nur physisch, sondern auch psychisch etwas geschwächt und etwas unsicher vielleicht auch. Und da wird es ein ziemlich interessantes Spiel. Und wenn Chelsea ein so entscheidendes Spiel für sich entscheiden kann, zumindest nicht als Verlierer vom Platz geht, dann sehe ich auf lange Sicht den Kader der Blues durchaus stärker als der von Manchester United. Da ist mehr Tiefe, ein wenig mehr Klasse und das wäre schon ein richtiges Ausrufezeichen, dass die Blues am Samstag setzen könnten. Christoph, wie siehst du so das Duell in der Premier League momentan? Also denkst du, dass da eher, ich meine, Manchester City ist auf jeden Fall der Top-Favorit, das ist klar. Aber siehst du da eher Chelsea oder Manchester United als die zwei momentan?
Das ist eine sehr interessante Frage. United hat ja zumindest auch gestern mal wieder nachgewiesen, dass man noch nicht so gefestigt ist, wie man nach dem guten Saisonstart annehmen konnte. Dennoch sehe ich die Klasse bei United auf jeden Fall vorhanden, um auch sich als Nummer 2 zu etablieren. Und wenn Romelu Lukaku wieder so ein bisschen anknüpft an seinen starken Ligastart, jetzt ist Pogba zurück, der auch ein wichtiges Puzzlestück in dem doch nicht ganz so starken Mittelfeld Uniteds ist, dann denke ich schon, dass United auf jeden Fall da auch um Platz 2 kämpfen wird. Was ich bei Chelsea allerdings klar besser sehe, ist das Mittelfeld und ich denke schon, dass das Mittelfeld sehr, sehr entscheidend sein wird für den Erfolg. Von daher denke ich, dass es schon ein enges Rennen wird zwischen dem FC Chelsea und Manchester United und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Chelsea sich am Ende als Nummer 2 durchsetzt, aber ich glaube nicht, dass sie sich deutlich vor United in der Endtabelle sehen werden.
Übrigens, das Mittelfeld ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst und das ist auch der Hauptgrund, warum ich Chelsea gegen Liverpool am Samstag im Vorteil sehe. Chelsea hat viel mehr Struktur im Mittelfeld, hat ein richtig spielstarkes Mittelfeld, hat auch noch dazu N'Golo Kanté, der quasi jede Schaltzentrale der Premier League fast im Alleingang ausschalten kann. Und genau dort sehe ich bei den Reds ein wenig die Schwäche momentan im Mittelfeld. Da hapert es etwas an Struktur. Manu, was denkst du? Könnte das der Knackpunkt sein am Samstag?
Ja, genau. Ich möchte da nochmal an das Spiel gegen Sevilla erinnern, wo Sevilla auch beim Stand von 0-3 einfach eklatant überlegen war im Passspiel. Da waren teilweise Passstatistiken, die eingeblendet wurden. Da haben sie fast das Dreifache an Pässen gespielt. Und dann war beispielsweise ein Jordan Henderson im Liverpool-Mittelfeld, also ein zentraler Mittelfeldspieler beim FC Liverpool, der eine Passquote von nur 55% hatte. Also das ist im Moment, kommt da gar keine Ruhe rein. Also wenn es bei Liverpool sehr, sehr gut läuft, muss man sagen, ist das Mittelfeld auch okay. Von der Struktur her nicht überragend, aber ich würde dir da weitgehend zustimmen, dass das Mittelfeld im Moment das große Problem ist und wie du schon sagtest, auch die Kräfteverhältnisse. Also Chelsea hatte zwar eine lange Auswärtsreise nach Aserbaidschan, hat aber dann sich nicht unglaublich verausgaben müssen mit der schnellen roten Karte von Karabakh und dann dem 4-0 und Liverpool. Nicht nur, dass sie verhältnismäßig wenig Ballbesitz hatten und dem Spiel auch beim Vorsprung hinterhergelaufen sind, gerade diese mentale Blockade, die vielleicht nach dieser Aufholjagd jetzt drin ist, wird für Samstag auch eine Rolle spielen. Natürlich an der Anfield Road ist immer was drin, aber ich sehe Chelsea im Moment defensiv auch einfach nicht so anfällig, wie sie es noch vor ein paar Wochen gewesen sind. Also ich vermute, die Eingespieltheit bei Chelsea, die jetzt langsam kommt und die Offensive, die immer besser in Schwung kommt, ist auch wieder so, dass ich wie bei Schalke sehe, dass die Tendenz schon für Chelsea spricht, aber das halt in einem solchen Topspiel auch der Fall sein kann, dass was Überraschendes passiert, dass die große Kulisse eine Rolle spielt. Also Chelsea ist auf jeden Fall im Vorteil, aber Liverpool hat die individuelle Klasse, um das Mittelfeld zumindest zum Teil zu kaschieren.
Dann sind wir mal gespannt. Wie gesagt, 18.30 Uhr am Samstag, Liverpool gegen Chelsea. Wir machen eine kleine Pause und danach blicken wir mal nach Frankreich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
So, willkommen zurück. Wir blicken in die Ligue 1. Sonntag, 15 Uhr, Nizza gegen Lyon. Das wäre letztes Jahr ein absolutes Topspiel gewesen. Nizza war bekanntlich eines der Top-Mannschaften Europas in der vergangenen Saison. Doch obwohl die Franzosen den Kader weitestgehend intakt halten konnten und auch die diversen Abwerbungsversuche hinsichtlich Trainer Lucien Favre abwehren konnten, läuft es bei Nizza ganz und gar nicht. Nach 13 Spieltagen nur Platz 17 und jetzt kommt auch noch das formstarke Lyon. Da fragt sich der Manu direkt, wackelt dann direkt der Trainerstuhl von Lucien Favre? Was denkst du?
Also es ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Phase. Nizza hängt den eigenen Ansprüchen total hinterher. Der Kader, natürlich ist der ein oder andere Schlüsselspieler gegangen und man hat in Nizza nicht die großen finanziellen Möglichkeiten. Aber nach dem Erreichen der Champions-League-Qualifikation, die man dann im Endeffekt nicht geschafft hat, hatte Lucien Favre mit dem Hintergrund der Europa League durchaus die Chance, auch die jungen Spieler heranzuführen und in der Liga gleichzeitig den Fokus zu halten. Das gelingt bis jetzt aber überhaupt nicht. Irgendwie kommt kein richtiger Rhythmus rein. Die Offensive stottert. Snyder war eine Ergänzung, die jetzt noch nicht so den riesen Einfluss hatte. Balotelli ist in dieser Saison unkonstant im Gegensatz zur letzten Saison, wo er wirklich Phasen hatte, in denen er sehr gut gespielt hat. Man muss auch sagen, dass 15 Tore aus 13 Spielen für eine Mannschaft wie Nizza, die gerade auch unter Favre mit einem relativ guten Konterspiel in der letzten Saison überzeugt hat, die da sehr effizient war, einfach zu wenig ist. 20 Gegentore ist auch ein bisschen zu viel. Das ist einfach, es krankt vorne, es krankt hinten. Favre findet nicht so richtig viele Lösungen. Also gerade bei Gladbach war es ja tatsächlich immer so, dass Favre es geschafft hat, eine sehr stabile Defensive auf den Platz zu bekommen, die kaum zu knacken war. Der hat es sehr gut verschoben, konnte gegen die Top-Teams immer wieder auch Erfolge feiern, indem er einfach mal 0-0 geholt hat oder durch ein oder zwei Konter so ein Spiel gewonnen hat. Und jetzt kommt mit Lyon natürlich auch noch ein unglaublich offensiv starker Gegner, der die Defensivschwächen aufdecken kann. Ich denke, Lyon mit 32 Toren, die drittbeste Offensive hinter Monaco und Paris, das hat auf jeden Fall auch eine Aussagekraft, wenn man bedenkt, dass Mariano, Fekir, Depay, Traoré in der Offensive spielen. Das sind alles nicht nur torgefährlich, sondern auch verdammt schnelle Spieler. Lyon kämpft um die Champions League, darf sich da auch keinen Patzer erlauben. Ich denke, dass der Trainerstuhl nicht wegen einer Niederlage gegen Lyon vielleicht wackelt, aber dass das einfach ein Prozess ist, der jetzt dann auch weitergehen könnte. Und ich denke, dass wenn Favre ganz deutlich verliert, dass er zumindest schon mal angezählt wird und dass intern die Kritik wächst und dass es auch Gespräche geben wird. Also ich denke nicht, dass er bei einer Niederlage gegen Lyon schon direkt entlassen wird, aber ich denke auch nicht, dass, wenn tatsächlich Nizza dieses Spiel wieder verliert, dass man sich das noch lange anschaut. Also wir haben jetzt 14 Punkte. Klar, man kann sagen, 14 Punkte aus 13 Spielen ist so schlimm nicht und der Rückstand auf Platz 6 beispielsweise beträgt auch nur 5 Punkte, aber man hatte sich trotzdem mehr vorgestellt.
Ja, schon irgendwie ironisch. Im Sommer hat sich Nizza noch mit aller Macht dagegen gewehrt, dass Lucien Favre vielleicht den Verein verlassen konnte. Jetzt steht er womöglich sogar ja in einer extremen, zumindest in einer sehr schweren Phase. So viel hat sich irgendwie nicht getan bei Nizza in der Sommerpause. Christoph, wie kannst du dir das erklären, diesen krassen Leistungsabsturz nach dieser überragenden Saison im Vorjahr?
Ja, es ist sicherlich schwierig zu ergründen jetzt von außen. So genau habe ich die Liga auch nicht im Blick, aber zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Spieler fürs System ist ja Jean Seri, der auf der Sechserposition spielt und das Spiel eigentlich ordnen und lenken soll. Er war ja ganz mit mehreren Vereinen ja fast einig, sogar der FC Barcelona hat sich sehr, sehr intensiv mit ihm befasst. Am Ende scheiterte er im Wechsel denn doch und das hat bei ihm auch böses Blut hinterlassen, wie er auch ja öffentlich bekannt gab. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass einige Spieler sich nicht mehr ganz darauf einlassen können und vielleicht auch nicht nur Motivationsprobleme haben, sondern auch dadurch langfristig auch ein Formproblem bekommen haben. Darüber hinaus ist Balotelli nach wie vor sehr unkonstant, was Manu auch schon gesagt hat, und immer noch sehr undiszipliniert, wie man auch aus seiner Kartenstatistik entnehmen kann. Das alles führt nicht gerade dazu, dass eine Mannschaft sehr viel ruhiger wird. Und auch bei Dante Bonfim haben wir ja schon mehrfach gesehen, wie zum Beispiel auch beim FC Bayern, dass er nach einer wirklich starken Saison nicht unbedingt da weitermacht, wo er aufgehört hat.
Absolut. du hast es angesprochen, Jean Seri diese Saison auch kaum im Kader, beziehungsweise öfter mal nicht im Kader. Also natürlich auch ein großer Grund, warum es bei Nizza nicht läuft. Blicken wir noch ganz schnell zu Lyon. Nabil Fekir, der nächste Topspieler, der Lyon verlässt nach Lacazette. Was denkt ihr?
Ja, ich denke, der wäre damals schon, bevor er den Kreuzbandriss sich zugezogen hat. In dem Sommer wäre er schon weg gewesen. Danach hat er jetzt einfach ein bisschen Zeit benötigt. Aber ich denke, jetzt im kommenden Sommer, nach einer WM, wo er vielleicht sogar teilnehmen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass er den nächsten Schritt geht.
Dann sind wir mal gespannt. Dann gehen wir mal weiter nach Spanien. Das nächste Topspiel, das uns am Wochenende bevorsteht. Der FC Valencia empfängt den FC Barcelona am Sonntag um 20.45 Uhr. Die Madrilen nahmen sich ja am vergangenen Wochenende beim Stadtderby gegenseitig die Punkte ab und somit steht auch weiterhin der FC Valencia auf Platz 2 der spanischen Liga mit 4 Punkten Rückstand und 6 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz. Jetzt kommt das Topduell Valencia gegen Barcelona und eine richtige Härteprüfung für Valencia. Und daher fragst du dich, Christoph, ist Valencia der größte Meisterschaftskonkurrent für Barcelona?
Ja, die Frage hat mich auch die ganze Woche so ein bisschen umgetrieben, hat mich viel damit beschäftigt und in den spanischen Medien kam besonders ein Fakt auf. Der FC Valencia hat jetzt genauso viele Punkte wie Atletico Madrid in ihrer Meisterschaftssaison 2013-2014 nach 12 Spielen. Da kann man natürlich denken, okay, noch ungeschlagen, wirklich oft auch sehr erfolgreich und sehr ansehnlich, doch ich bin mir nicht so sicher, ob sie wirklich in die Fußstapfen treten können, weil das Spiel ein bisschen anders gelagert ist bei Valencia. Valencia hat vor allem ihre Stärken in der Offensive, haben die zweitbeste Offensive der Liga mit 32 Toren und haben natürlich mit Simone Sasa, mit Santi Mina, mit Rodrigo einen sehr, sehr guten Angriff und sorgen immer wieder vorne für Furore. Hinten sind sie aber nicht so sicher, wirkt angesichts der 32 Gegentore wenig, aber es sind immerhin auch schon 11 Gegentore und man wirkte auch zum Beispiel im letzten Spiel gegen Espanyol sehr anfällig hinten. Man war nicht wirklich kompakt, man ließ viele Chancen zu und hat am Ende auch Glück, dass man wirklich gewonnen hat, muss man sagen. Von daher sehe ich nicht, dass Valencia derart reif ist für Atletico derzeit und vor allem, weil sie hinten nicht so gut sind wie Atletico, glaube ich nicht, dass sie es über eine komplette Saison durchziehen können. Ich denke eher, dass sie eher so ein bisschen die Rolle vom FC Sevilla aus der letzten Saison annehmen können, der auch sehr lange sehr unangenehm war, aber letztendlich dann doch abreißen lassen musste und am Ende des Tages dann doch nur den Champions League Quali-Platz erringen konnte. So sehe ich denn Valencia auf lange Sicht, aber zweifelsohne wirklich sehr beachtlicher Start, den aber auch der Gegner jetzt am Wochenende hingelegt hat. Der FC Barcelona wirklich mit einem Fabelstart, der beste aller Zeiten. Auch wenn jetzt natürlich Gerard Piqué mit einer Gelbsperre wahrscheinlich fehlt. Messi ist ausgeruht, wurde gestern geschont in der Champions League und gestern in der Champions League hat Barcelona auch einfach mal Reife demonstriert. Sie haben das 0-0 nach Pause gefahren, sie sind wirklich sehr gut aufgetreten, waren kontrolliert und sind am Ende des Tages als Gruppenerster weitergekommen und das war das Ziel. Ich sehe, dass die Mannschaft wirklich gut funktioniert, solide ist und deswegen sehe ich auch, dass sie das Spiel am Wochenende gewinnen werden und am Ende des Tages auch Meister werden.
Gut, und dann denkst du aber, auf die Frage zurückzukommen, größter Konkurrent, dann werden die Königlichen nochmal erwachen oder mir bleibt nicht übrig.
Ja, also Atletico traue ich in dieser Saison absolut nicht zu. Ja. Die sind nicht konstant genug und auch insgesamt nicht stark genug. Man muss sehen, wie das wird, wenn Diego Costa und Vitolo zur Mannschaft stoßen im Januar. Aber ich sehe nicht, dass sie wirklich nochmal da sich einschalten können. Real Madrid hat zweifelsohne einfach die Klasse und wird, sobald die Topstars auch wieder in Form sind, wieder rankommen. Die werden auf Platz 2 sich etablieren und auch zumindest irgendwie den Abstand verkürzen. Aber ich glaube nicht, dass sie nochmal Barcelona in die Meisterschaftssuppe spucken können. Valencia sehe ich, wie schon gesagt, eher wie Sevilla in der letzten Saison. Sie werden es nicht ganz durchhalten, werden am Ende des Tages wahrscheinlich mit Atletico um den dritten oder vierten Platz kämpfen. Dafür reicht die Klasse einfach noch nicht.
Was wiederum aber auch, wie du es schon angeschnitten hast, ein absoluter Erfolg wäre nach Platz 12 im Vorjahr. Also da dürfte man sich in Valencia sicherlich nicht beschweren. Manu, siehst du irgendeinen Grund, warum wir an das Wunder von Valencia glauben können?
Ja, ich gehe ja gleich in der Prognose nochmal darauf ein. Ich sehe auf jeden Fall Valencia in der Lage, auf diesem Höhenflug noch ein bisschen weiter zu schweben. Also sie haben auf jeden Fall auch gegen andere Top-Clubs in dieser Saison schon ganz gute Leistungen gezeigt. Aber da will ich noch nicht zu viel vorwegnehmen.
Gut, dann gehen wir noch einmal zurück nach Frankreich, denn da haben wir das nächste Topspiel des Wochenendes, also ein weiterer Kracher, auch am Sonntag um 21 Uhr. Die AS Monaco gegen Paris Saint-Germain. Letztes Jahr wäre das ja noch ein absolutes Top-Duell auf Augenhöhe gewesen, doch nach dem Ausverkauf der Monegassen sind die Machtverhältnisse in Frankreich mittlerweile klar auf Seiten der Pariser. Manu, du fragst dich, zumindest kann Monaco in diesem einen Spiel, haben die Monegassen da genug Klasse, um PSG da Paroli zu bieten?
Da in einem Spiel ist durchaus immer alles möglich. Wobei man natürlich jetzt wirklich sagen muss, dass die Ereignisse in der Champions League unter der Woche tatsächlich unterschiedlicher nicht hätten sein können. Dann Paris gewinnt gegen Celtic nach dem kurzen Schock durch das Dembele-Tor noch mit 7:1 und Monaco verliert vor heimischer Kulisse 4:1 gegen Leipzig. Die fehlende Konstanz bei Monaco ist wirklich ein Punkt, der in dieser Saison auftritt, den man aus der letzten Saison nicht kennt. Also sie haben jetzt 6 Punkte Rückstand auf Paris, das ist nicht schlimm. Aber jetzt fehlt Lemar. Das ist dann schon so, dass man sagen muss, in der Offensive fehlt so ein bisschen die individuelle Klasse. Also da müssten schon alle fit sein. Klar, Keita Balde ist ein guter Spieler, Jovetic ist ein guter Spieler, Falcao ist in herausragender Verfassung in dieser Saison, hat jetzt aber auch in den letzten 1-2 Spielen ein bisschen abgebaut. Aber dennoch, Monaco ist immer in der Lage, unangenehm zu sein, wird vielleicht gegen Paris sogar ein bisschen defensiver auftreten. Hatten ja auch gegen Leipzig einige Chancen, also es ist nicht so, dass sie sich keine Chancen herausgespielt hätten, also hätten auch durchaus noch mehr als das eine Tor erzielen können. Im Endeffekt denke ich, dass man Paris offensiv durchaus gefährden kann. Man weiß nicht, ob Marseille, ob bei Paris jetzt aus der Champions League wirklich alle fit rausgegangen sind. Da gab es noch keine Informationen, dass jemand fehlt, aber das ist immer mal möglich, dass dann noch eine Blessur auftaucht. Klar, die Möglichkeit, den Vorsprung auf 9 Punkte aufzubauen, jetzt ist einfach da und das dürfte Paris auch gerade vor der Winterpause anstreben, damit man ja einfach ein beruhigendes Polster hat. Im Endeffekt muss Monaco wirklich all das, was für so ein Topspiel abgerufen werden muss, auch abrufen. Sie brauchen eine bessere Defensive als zuletzt, sie müssen ihre Chancen besser nutzen. Sie brauchen wahrscheinlich ein bisschen Spielglück, also der Schiedsrichter darf da auch keine Rolle spielen, um etwas mitzunehmen. Aber die Klasse an sich mit einer Mannschaft, die in der Spieler wie Jamerson, wie Fabinho, Tielemans, Moutinho, Falcao spielen, ist auf jeden Fall da, um Paris bei einer disziplinierten Leistung weh zu tun.
Und wenn das nicht klappt, ich meine, du hast es auch angedeutet, diese Unbeständigkeit ist momentan einfach da, aber das ist natürlich auch der großen Fluktuation im Kader zu verschulden und das ist natürlich eine undankbare Aufgabe für Jardin, diese Mannschaft wieder so an dieses Level heranzuführen. Aber Christoph, ich meine, wenn am Endeffekt dann Paris, ich sag jetzt mal mit 9 Punkten Vorsprung vor Monaco Meister wird, dann ist das für Monaco doch nicht so eine große Enttäuschung nach dem Sommer, oder?
Nein, sicherlich nicht. Gerade mit Paris in der Liga sollte man sich vielleicht auch als Monaco, die sich ja so ein bisschen als Ausbildungsverein positioniert haben, nicht unbedingt an der Meisterschaft von letzter Saison messen lassen. Ich denke mal, der Weg wurde auch durch das Transferverhalten klar. Man will junge Spieler heranführen, man will eine gute Rolle spielen, sich da auf den Champions League etablieren, aber zumindest so wird man sich nicht mit Paris Saint-Germain messen können. Dafür ist die Qualität der Pariser zu groß und von daher wäre auch durchaus Platz 2, finde ich, ein Erfolg für Monaco, zumal mit Marseille und Lyon ja auch durchaus ernstzunehmende Konkurrenten noch in der Liga sind.
Absolut, also da sind wir uns ja mal in der Gruppe weitestgehend einig. Wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause und machen dann, wie auch letzte Woche, unsere gewagte Prognosen zum kommenden Wochenende. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
So, willkommen zurück bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir sind im zweiten Teil der Sendung angelangt. Unsere gewagten Prognosen zum Wochenende. Hierbei wollen wir uns ein wenig aus dem Fenster lehnen und etwas spekulieren. Und da werde ich einfach mal gleich den Start machen, blicke in die Premier League und ich behaupte, dass der kommende Premier League Spieltag mindestens einen Trainer dort den Job kosten wird. Da habe ich auch zwei Kandidaten im Blick. Der erste fällt natürlich relativ einfach, das ist Paul Clement, Swansea. Letztes Jahr war er noch der große Held der Waliser, hat die Mannschaft vor dem Abstieg bewahrt, doch der Aufschwung aus dieser Spielzeit ist etwas verflogen. Swansea ist momentan in einer sehr schlechten Verfassung, verlor am Wochenende erneut und hat vor allem gerade in der Offensive riesige Probleme. Das ist natürlich auch dem Abgang von Gylfi Sigurdsson zu verschulden. Trotzdem, man hat nur 2 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Allerdings ist die Mannschaft momentan, spielt einen dermaßen uninspirierenden Fußball und gerade, wie gesagt, in der Offensive dermaßen harmlos, dass ich mir vorstellen kann, dass die Geduld der Verantwortlichen bald zu Ende ist und Paul Clement seinen Job verlieren könnte, um da einen Ruck durch die Mannschaft zu bringen, ehe es vielleicht ein zu großer Rückstand auf das rettende Ufer wird. Und der andere Kandidat kommt etwas überraschender, würde ich mal behaupten, Maurizio Pellegrino vom FC Southampton. Die Saints sind eigentlich ungefähr in derselben Verfassung wie im letzten Jahr. Ich glaube, 1 Punkt weniger als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison. Aber auch dort läuft es gerade offensiv extrem schlecht, auch wenn die Defensive ganz solide ist. Momentan sind die Saints auf Platz 14, auch nur 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Doch das passt mit den Ambitionen des Vereins überhaupt nicht zusammen. Die Saints versuchen durch Pellegrino etwas ihre Defensive auf Kosten des Angriffs zu stabilisieren und man hat das Gefühl, es fehlen absolut die kreativen Impulse nach vorne und Leistungsträger der Vorsaison wie Nathan Redmond oder James Ward-Prowse sind absolut untergegangen. Also die Mannschaft stagniert absolut. Also es ist sehr möglich, dass auch Southampton hier reagiert, wenn es nicht bald ein wenig in die richtige Richtung geht. Denn dazu sollte man auch betonen, dass sowohl Southampton mit dem Heimspiel gegen das formschwache Everton als auch Swansea zu Hause gegen Bournemouth durchaus hätten schwerere Lose für den kommenden Spieltag hätten ziehen können. Also wenn Clement und oder Pellegrini hier am Wochenende leer ausgehen sollten, dann wäre der Zeitpunkt für eine Entlassung durchaus zu rechtfertigen. Wenn wir jetzt gerade noch kurz über Clement sprechen, was meinst du, Christoph? Also es ist ja bekannt, dass der ehemalige Co-Trainer von Carlo Ancelotti hier wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt für die Leihe von Renato Sanchez zu Swansea war. Glaubst du, dass ein Trainerwechsel hier in Swansea weitere schlechte Folgen für die etwas ins Stocken geratene Karriere von Renato Sanchez bedeuten könnte?
Das könnte es durchaus, wenn der neue Trainer ihm das Vertrauen entzieht, denke ich, wäre das schon ein harter Schlag. Gerade für jemanden, der sich eigentlich beim FC Bayern behaupten will, wenn er sich bei Swansea nicht durchsetzen kann, ist das natürlich bitter. Auf der anderen Seite gibt der Kader aus meiner Sicht nicht derart viel Qualität her, als dass man sich erlauben könnte, Sanchez dauerhaft auf die Bank setzen. Ich glaube, dass er dem Kader noch oder der Mannschaft viel geben kann und daher auch sich beim neuen Trainer durchaus durchsetzen kann.
Wenn es denn wirklich passiert, also momentan sieht es nicht gut aus. Und ich denke mal, Paul Clement nach jahrelang an der Seite von Ancelotti hat sich das auch ein wenig anders vorgestellt. Dann bleiben wir gleich bei dir, Christoph, zu deiner Prognose. Und was behauptest du?
Ja, ich behaupte, dass der erste FC Köln endlich seinen ersten Saisonsieg holt. Und zwar jetzt direkt am Wochenende gegen Hertha Berlin. Oder Hertha BSC, Entschuldigung. Ja, zum einen erstmal, ich denke, dass Hertha aktuell sehr schwach in Form ist. Hertha ist auswärts noch sieglos, hat nur einmal in den letzten 7 Bundesligaspielen gewonnen und hat auch schon im Pokal gegen den 1. FC Köln verloren. Ja, ich glaube, das gibt erstens den Kölnern Hoffnung und bei den Berlinern stimmt die Form ohnehin nicht. Ich glaube, deswegen könnte sich das Kräfteverhältnis diesmal ein bisschen tauschen. Natürlich hat Köln auch gerade in der Bundesliga bisher noch gar nicht gewonnen, aber haben zuletzt zumindest gegen Mainz ganz gute Ansätze gezeigt, haben mit viel Pech verloren. Man denke an den Elfmeter. Aus meiner Sicht nach wie vor kein Elfmeter. Felix Brüch hat seine Fehlentscheidung noch eingestanden. Aber ich glaube, dass die Berliner gerade jetzt der richtige Gegner zur richtigen Zeit sein könnte, um den FC Köln wieder so ein bisschen zum Leben zu erwecken und wirklich in die Bundesliga-Saison reinzuholen. Auch wenn Köln natürlich trotzdem Verletzungsprobleme hat, aber gerade so, dass Jürgen Cordoba jetzt endlich mal die Chance hat, sich wieder richtig reinzuarbeiten. Girassi hat zumindest Ansätze gezeigt, dass er mit seiner Bulligkeit gefährlich sein kann. Ich glaube, dass die Kölner die Chance nutzen und die Gunst der Stunde nutzen und sich jetzt durchsetzen gegen die Berliner und endlich den ersten Saisonsieg feiern können.
Die letzte Chance für Stöger, Manu?
Nee, glaube ich nicht. Also so wie sich die Kölner jetzt in den letzten Wochen geäußert haben, ist einfach dieses große Vertrauen gegenüber dem Trainer und die Leistungen, die er bis jetzt gebracht hat mit der Mannschaft, ist einfach zu groß. Ich weiß auch nicht, ob da ein neuer Impuls was bringt. Die Spieler sagen ja selbst, dass sie schuld sind, dass ein Trainer, der sie auf den Europa-League-Platz geführt hat, dass der jetzt nicht schuld ist, wenn alle Spieler plötzlich schlechter spielen. Also natürlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Die Spieler schützen aber den Trainer und die Spieler stehen vor dem Trainer. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Spieler sich auch für den Trainer zerreißen wollen. Das merkt man auch auf dem Platz. Also ich sehe nicht, dass dass das jetzt wirklich die letzte Chance ist. Und ich würde mit Christophs Prognose sogar einigermaßen konform gehen, denn ich finde die Hertha wirklich im Moment relativ schwach. Die Doppelbelastung und die Verletzungsproblematik machen den Berlinern schon ziemlich zu schaffen. Und ja, Dardai wird jetzt heute in Bilbao auch nicht eine Rumpeltruppe auf den Platz schicken können, weil es ja noch ums Weiterkommen geht. Und das wird auch wieder Kräfte kosten. Gerade die Spiele in Bilbao sind immer sehr schwierig. Also Köln hat natürlich auch eine schwere Aufgabe heute, aber Köln spielt heute zu Hause und am Sonntag zu Hause und die Berliner spielen zweimal auswärts. Also sind schon viele Faktoren, die für Köln sprechen.
Absolut, dann sind wir mal gespannt. Und dann haben wir noch eine Prognose übrig, Manu. Du bist in Spanien, du hast es schon angedeutet und du blickst auf das Spiel Valencia gegen Barca.
Genau, Christoph hat ja in seiner Vorschau vorhin gesagt, dass er denkt, dass Barcelona gewinnt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Valencia nach diesem Wochenende weiterhin eines der ungeschlagenen Teams sein wird. Im Moment gibt es ja Barcelona mit 11 Siegen, einem Unentschieden, Valencia mit 9 Siegen und 3 Unentschieden und Atletico mit 6 Siegen und 6 Unentschieden. Und ich sage, dass das auf jeden Fall so bleibt, dass Valencia ungeschlagen bleibt. Sie sind auf jeden Fall der Verfolger von Barcelona im Moment. Und auch wenn wir, wie eben gesagt haben, ihnen nicht zutrauen, das bis ganz zum Ende so zu bleiben, denke ich schon, dass die Mannschaft im Moment wirklich auf einem Höhenflug ist. Spielt sehr gut, die Neuzugänge funktionieren, formschwache Spieler haben ihren Rhythmus wiedergefunden. Gegen Espanyol, klar, gab es ein paar kleinere Probleme, aber gegen Leganes und Alaves war es vorher auch relativ souverän. Gegen Atletico, Sevilla und Real wurden fünf Punkte eingefahren. Also sie haben auch gegen Atletico und Real jeweils einen Punkt geholt, sogar ein 2-2 im Bernabeu. Und jetzt haben sie noch den Heimvorteil gegen Barcelona, hatten vor allem jetzt unter der Woche Pause, konnten sich in Ruhe vorbereiten auf Barca, die ein schwieriges Spiel hatten. Zwar gut gespielt haben, aber Christoph hat eben ja auch schon die Defensivprobleme mit dem Personal angesprochen. Ob Valencia tatsächlich gegen Barca gewinnt, vermag ich nicht zu sagen. Also da gibt es schon viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber ich denke, die Barca-Serie in der Liga in den letzten Wochen findet ihr Ende und Valencia schafft es, Barca-Punkte abzuknöpfen. Ob es jetzt einer oder drei ist, das werden wir dann am Sonntag sehen.
Dann sind wir mal gespannt, ob wir bei unseren Prognosen in dieser Woche ähnlich gut abschneiden. Letzte Woche war das ja recht verheißungsvoll, da habe ich ja als Einziger gepatzt. Und ihr könnt das natürlich dann nach dem Wochenende hier auf meinsportradio.de, aber auch natürlich bei uns auf www.90plus.de verfolgen. Bis zum nächsten Mal.
90 Plus on Air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.